Das ist der Podcast von SWR1, der Abend, mit Silke Wolfgramm.
Unterwegs im Viertel der Macht in Berlin. Hier wird gestritten, verhandelt, entschieden, vertagt und vertraulich gesprochen. Im Regierungs- und Parlamentsviertel direkt an der Spree. An einem kalten Dezembertag ist unser Reporter Frederik Merks da durchgeschlendert.
Die Macht ist grau und kalt hier im Regierungsviertel in Berlin und das beziehe ich nicht nur auf das ziemlich zapfige Wetter hier heute. Ich bin schräg hinter dem Reichstag, da wo der Fluss so eine Biegung macht, man kennt das vielleicht aus dem Fernsehen. Die Touristen in dem Ausflugsschiff, das gerade auf der Spree an mir vorbeigefahren ist, die haben sich nicht mal an Deck getraut, sondern die haben sich schön nach unten ins Warme verkrümelt. Und wenn ich sage grau und kalt, dann beziehe ich das auch so ein bisschen auf die Architektur hier im Regierungsviertel. Ein bisschen wie am Flughafenterminal. Viel Glas, viel klare Formen, viel Beton. Und auch die Spree, die hier zu meinen Füßen langfließt, die ist alles andere als naturbelassen. Der Fluss darf hier nicht machen, was er will. Eine Uferzone gibt's nicht. Der Stein, der reicht bis zur Wasserkante. Und nicht mal 50 Schritte weiter gibt's zwischen dem Kopfsteinpflaster am Spreeufer eine kleine Bronzetafel. Auf der steht Berliner Mauer 1961 bis 1989. Klar, die Spree war jahrzehntelang Grenzfluss. Und das Regierungsviertel war damals eben auch noch kein Regierungsviertel. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie das damals aussah, aber da vorne kommen mir zum Glück zwei ältere Herren entgegen. Die müssten das doch wissen, die haben das doch noch live mitgekriegt. Können Sie mir kurz erklären, wie es im Regierungsviertel aussah, als die Mauer noch stand?
Schwer zu beschreiben, freies Feld gewesen. Die Westberliner haben da Picknick gemacht, gegrillt und alles sowas. War eh noch freies Feld da.
Finden Sie, das ist dem heutigen Regierungsviertel ein bisschen verloren gegangen?
Nö, wo kann der woanders hin, die dann grillen? Das ist hier Stadtgebiet, das ist gut, dass hier die ganzen Regierungsgebäude hingekommen sind, was auch touristisch ja anziehend ist. Und das ist ja für uns das Allerwichtigste. Touristen bringen Geld.
Und das ist gut, wa?
Das ist aber das Beste, was es gibt, wa?
Und was ja eigentlich noch besser ist als Geld, ist Freiheit. Und deshalb ist es was ganz Besonderes, dass natürlich mittlerweile auch Brücken über die Spree führen, Ost und West miteinander verbinden. Und eine von diesen Brücken ist die Brücke, die das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, also das Haus, wo die Untersuchungsausschüsse im Bundestag stattfinden, und das Paul-Löbe-Haus, also da, wo die Abgeordneten sitzen, miteinander verbindet. Und wenn man oben auf dieser Brücke steht, über der Spree, dann hat man einen schönen Blick auf die wehenden Deutschlandfahnen oben auf dem Reichstagsgebäude und in der gläsernen Kuppel, da kann man als ganz kleine Punkte auch die Touristen ihre Runden drehen sehen. Und direkt an der Straße, die vom Reichstag runter nach Bellevue, also zum Sitz des Bundespräsidenten führt, fährt hier jetzt gerade eine Wagenkolonne vorbei. Vorne fährt ein Auto mit Blaulicht, danach vier Motorräder, zwei schwarze Limousinen und dann nochmal ein Motorrad und ein Polizeiauto hinterher. Da vorne die zwei älteren Herrschaften, die sind stehen geblieben. Konnten Sie erkennen, wer da gerade drin saß?
Nein, interessiert uns jetzt auch nicht.
Nee?
Nö.
Ich habe gedacht, von der Flagge her sah es ein bisschen nach Bundespräsident aus, oder?
Könnte sein.
Ja,
könnte sein,
war,
ja. Aber
gewunken haben Sie nicht?
Nein, brauchen wir nicht. Die winken uns doch auch nicht zu.
Ja, so ist das. Die Macht so nah und doch so fern. Hier im Berliner Regierungsviertel.
Es wäre eins der Abend. Seit 2 Jahren pendelt Thomas Hitschler aus der Südpfalz regelmäßig nach Berlin. Mitten im Zentrum am Platz der Republik, direkt vor dem Reichstag, hat er sein Büro. Thomas Hitschler ist SPD-Bundestagsabgeordneter und 33 Jahre alt. Aufgewachsen ist der Südpfälzer in Herxheim-Weiher. Und auch nach dem Politikstudium in Würzburg und Mannheim zog es ihn zunächst wieder zurück zu seinen Wurzeln, nach Landau. Hier war er Referent des Oberbürgermeisters. Hier hat er heute sein Wahlkreisbüro. Herr Hitschler, was war das denn für ein Gefühl in Ihren ersten Tagen in Berlin als Bundestagsabgeordneter?
Naja, natürlich ist man unglaublich demütig, wenn man zum ersten Mal vor diesem Reichstag steht und nicht nur davor oder als Zuschauer oder als Tourist reingehen darf, sondern als Bundestagsabgeordneter. Also war ein sehr, sehr cooles Gefühl, aber ich war auch wahnsinnig demütig. Und diese Demut habe ich irgendwie nicht abgelegt bis heute.
Wer ist Normalbürger? Wir können uns ja kaum vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man jetzt live neben Frau Merkel steht, wenn man mit Herrn Gabriel spricht, einfach im Zentrum der Macht mitzumischen. Wie sind Ihre Begegnungen mit Angela Merkel, wie die mit Sigmar Gabriel?
Also ich weiß gar nicht, ob ich als junger Abgeordneter schon im Zentrum der Macht mitmische, aber Angela Merkel sieht man tatsächlich nicht nur im Plenum ab und zu, sondern lustigerweise auch an Orten wie der Parlamentarischen Gesellschaft. Es ist schon ein klein wenig strange, wenn die Bundeskanzlerin plötzlich am Tisch nebenan ein Glas Wein trinkt. Also da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
Haben Sie denn mit ihr schon persönlich gesprochen?
Nein, selbst noch nicht. Also man grüßt sich im Plenum, man sagt sich mal Hallo und guten Tag. Aber ein längeres Gespräch hatte ich mit ihr noch nicht.
Und mit Sigmar Gabriel, Ihrem Chef ja praktisch?
Naja, also Chef, frei gewählter Abgeordneter, das sagt man mir immer, wenn ich sage, der ist mein Chef. Sigmar Gabriel kenne ich von früher, also wir hatten schon die ein oder andere Veranstaltung zusammen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns auf der Arbeitsebene täglich begegnen und die große, wichtige Politik miteinander absprechen. Man sieht sich fast jeden Dienstag in der Fraktion, da trägt er vor, gibt seinen Bericht des Parteivorsitzenden und dann lauscht man natürlich auch als Abgeordneter sehr, sehr gespannt, gerade in den jetzigen Zeiten.
Er wird ja manchmal so ein bisschen als poltrig beschrieben. Empfinden Sie ihn auch so?
Also er hat einen sehr, sehr interessanten Humor und er schießt manchmal ein Stück weit übers Ziel hinaus. Ich halte ihn aber für einen sehr guten Politiker, der natürlich Ecken und Kanten hat. Also er ist nicht so unangreifbar und nicht so unnahbar wie Merkel, sondern Sigmar Gabriel ist jemand, der sehr kantig Politik macht und damit natürlich dem einen oder anderen auch ab und zu auf die Füße tritt.
Wir sprechen über das Viertel der Macht. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie tatsächlich was bewegen können, wenn Sie dann so in Berlin sind, wenn Sie Ihre Aufgaben auch aus der Pfalz mitnehmen?
Unglaublicherweise ja. Hätten Sie mich das vor über 2 Jahren gefragt, hätten Sie gefragt, glauben Sie, dass Sie in Berlin was bewegen können, hätte ich vor 2 Jahren gesagt, oh, das dauert bestimmt unglaublich lange und vielleicht in 10 Jahren hat man dann mal die Möglichkeit. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, im Verteidigungsausschuss so 3-4 Themen nicht nur auf die Tagesordnung zu holen, sondern auch mit Lösungsvorschlägen ein Stück weit nach vorne zu bringen. Begeistert mich selbst ein Stück weit und hätte ich nicht erwartet.
Wie kompromissbereit muss man denn so im Alltag sein?
Ja, gerade wenn man in der großen Koalition ist, muss man sehr, sehr kompromissbereit sein. Ich hatte aber auch ein Thema bei der Pkw-Maut, bei der geplanten zum Beispiel. Da war ich am Ende nicht so kompromissbereit, wie ich vielleicht hätte sein sollen. Ich habe viele Vorschläge unterbreitet, damit die Pkw-Maut ein Stück weit besser für die Südpfalz passt. Die Vorschläge wurden nicht mal annähernd aufgegriffen und dann habe ich dagegen gestimmt.
Sie sagen, Sie nehmen alles sehr bewusst auf in Berlin. Sie sind sich klar darüber, dass es auch wieder vorbei sein kann. Welche Bilder und Situationen haben Sie sozusagen in Ihrem Kopf abfotografiert und behalten Sie in Ihrem Gedächtnis?
Nicht nur schöne, sondern auch manchmal ganz schlimme Bilder. Also ich war beispielsweise am Anfang dieses Jahres an der syrischen Grenze und habe ein Flüchtlingslager besucht. Ein illegales Flüchtlingslager im Libanon. Und da ist mir ein Kind durch den Schnee entgegenstapft gekommen und das Kind hatte ganz, ganz dünne Schuhe an, also so Sandalen und keine Socken und es stapft durch den Schnee. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann weiß man, wie groß die Schwierigkeiten und die Probleme der Menschen dort sind. Und das Bild geht mir ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Kopf. Also es ist auch was, das begleitet mich in der ganzen Flüchtlingsdebatte und in der ganzen Frage. Aber es gibt auch schöne und lustige Begegnungen in Berlin. Mir ist zum Beispiel rund ums Brandenburger Tor mal ein Füchslein über den Weg gelaufen. Und auch wenn ich aus der beschaulichen Südpfalz komme, so viele Füchse habe ich so zahm noch nie erlebt. Aber der Fuchs in Berlin, der kennt anscheinend gar nichts. Also der wohnt hier rund ums Brandenburger Tor, hüpft rum und lässt sich auch durch die Autos gar nicht beirren.
SWR1 der Abend. Ich spreche mit Thomas Hitschler. Er sitzt für die SPD im Bundestag. Er ist auch Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestages und war im Sommer zusammen mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Mali und Tunesien. Hier sind deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert und es ging um die weitere Zusammenarbeit mit diesen beiden Ländern. Herr Hitschler, das war ja nun keine Touristenreise. Wie haben Sie diesen Flug erlebt?
Ja, es ist natürlich schon eine ziemlich abgefahrene Situation, wenn man jetzt als junger Hüpfer plötzlich im Flugzeug der Bundeskanzlerin sitzt, mit den ganzen Hauptstadtjournalisten hinten dran. Mein Eindruck war auch mit dem halben Bundeskriminalamt mit dabei und fliegt jetzt plötzlich zum Staatsbesuch nach Mali und zum Staatsbesuch nach Tunesien. Es war ein sehr, sehr spannendes Gefühl und auch ein Eindruck, den ich nie wieder vergessen werde in meinem ganzen Leben.
Wenn Sie zu Hause sind in der Südpfalz, in Ihrem Wahlkreis und dann von Berlin erzählen, wie geht Ihre Familie damit um? Ihre Frau vielleicht, nimmt die das alles sehr gespannt auf oder sagt die eher, ach, lass mich in Ruhe, das nervt mich alles?
Wäre sie jetzt dabei, würde sie sagen, der müsste mal Zeit zu Hause verbringen, um mir das erzählen zu können. Also lustigerweise bin ich eigentlich relativ selten zu Hause, wenn dann nur zum Schlafen. Und wenn ich dann was erzähle, versuche ich natürlich die schönen Seiten zu erzählen. Also seinen Frust versucht man mit sich selbst zu bearbeiten und gerade die Eindrücke, die ich Ihnen vorhin gesagt habe mit den Flüchtlingen und so weiter, das erzählt man schon, aber versucht es auch nicht zu nah an sich ranzulassen. Also für mich ist meine Familie auch ein Stück weit unpolitischer Raum, mit dem man ja ganz normal versucht umzugehen und die Arbeit auch ein Stück weit Arbeit zu lassen.
Das Regierungsviertel in Berlin ist ja offen für Fußgänger und Radfahrer. Also sind Sie als Abgeordneter auch ziemlich dicht dran an der Bevölkerung? Wie nimmt man das wahr? Sprechen Sie mit Leuten? Sind Sie ansprechbar oder gehen Sie auf Leute zu? Oder ist das eher nur im Wahlkreis so, also zu Hause in Landau?
Also ich habe viel politische Kontakte im Wahlkreis und in Berlin ist es eher so, dass die meisten vermutlich denken, ich bin Praktikant, wenn ich da durchlaufe. Also mit 33 geht man ja nicht als typischer Bundestagsabgeordneter durch. Interessant ist es dann auch, wenn die Heute-Show oder Ähnliches vorbeigeht, die sprechen da nicht direkt mich an, sondern erstmal ältere Kolleginnen und Kollegen. Also das politische Gespräch wird eher im Wahlkreis geführt als auf den Straßen Berlins.
Sie sind auch aktiv auf Facebook. Sie posten gerne auch Selfies mit Kollegen oder Bilder von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer oder Sie diskutieren auf Facebook auch öffentlich über ganz alltägliche Dinge wie Turnschuhe, die Sie als Kind hatten. Wäre das alles tabu, wenn Sie, lassen Sie uns mal fantasieren, irgendwann SPD-Kanzlerkandidat wären und ganz oben an der Spitze der Macht stünden?
Ja, 2050 gibt es dann hoffentlich irgendein anderes Medium als Facebook. Ich finde nicht, dass das tabu sein darf, weil diese Einblicke, das sind ja keine privaten Einblicke, sondern es ist ja eher mein politisches Ich. Das stellt man zur Diskussion. Das ist Teil des Jobs und Teil der Arbeit. Und ich genieße diese Diskussion über verschiedene politische Themen, die man bei Facebook, aber auch bei Twitter führen kann. Naja, das ist ein wichtiges Instrument und ich hoffe, dass ich das nie ablegen muss.
Der Landauer SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler. Seit 2 Jahren vertritt er den Wahlkreis Südpfalz in Berlin. Was haben Pharmakonzerne, Waffenproduzenten, Umweltschutzverbände und Gewerkschaften gemeinsam? Sie alle sind als sogenannte Lobbyisten in Berlin unterwegs. Für sie ist das Viertel der Macht, das Berliner Regierungsviertel, der zentrale Ort. Hier versuchen sie, Einfluss zu nehmen auf die politischen Entwicklungen. Allein für den Bundestag haben 400 Firmen und Institutionen einen Hausausweis. Viele davon dank ihrer Kontakte zu den Parteien. SWR1 Hauptstadtkorrespondentin Rebecca Lühr über eine mächtige Gruppe.
Rund 5000 Lobbyisten sitzen nach Schätzungen von Lobby Control in der Hauptstadt. Christina Deckwirth hat für den Verein an einem Reiseführer durch den Lobby-Dschungel Berlin mitgeschrieben und weiß:
Die meisten Lobbyisten sitzen auf jeden Fall in Berlin-Mitte. Das ist hier schon sehr, sehr geballt im Zentrum. Nähe spielt im Lobbyismus eine große Rolle, auch in Zeiten des Internets.
Zusammen mit Deckwirth oder ihrem Kollegen Dietmar Jatzbinsek kann man in den Sommermonaten auch durchs Viertel der Macht spazieren und sich Geschichten über den Lobbyplaneten Berlin anhören. Sieht Gebäude, an denen sich die blank geputzten Namensschilder der Verbände mannshoch an den Eingängen hochranken. In einer Pizzeria im Regierungsviertel erzählt Jatzbinsek vom Bundesverband für Medizinprodukte. Der richtet dort regelmäßig einen Stammtisch für Bundestagsmitarbeiter aus, über die man dann indirekt die vielbeschäftigten Abgeordneten erreiche.
Und da ist es dann wunderbar, wenn Sie so etwas anbieten wie einen Stammtisch, wo es gutes italienisches Essen, ein bisschen Wein bei Bedarf gibt und natürlich auch die Informationen, die der Bundesverband Medizinprodukte loswerden möchte.
Nun will natürlich auch der Verein Lobby Control auf seine Interessen aufmerksam machen. Was ihn aber von den großen Unternehmen und Verbänden unterscheide, so Christina Deckwirth, sei vor allem der Kontostand.
Unternehmen und Verbände spenden an Parteien. Vor allem in Wahlkämpfen ist das relevant. Mit Geld kann man aber noch mehr machen. Man kann sich zum Beispiel Leute anstellen, die direkt aus der Politik kommen. Da kommen wir zu dem Themenfeld Seitenwechsler.
Prominentes Beispiel, Ex-Kanzleramtschef Ronald Pofalla. Der CDU-Politiker arbeitet nun als Cheflobbyist bei der Deutschen Bahn. Besonders groß ist laut Lobby Control der Einfluss von Vertretern aus der Finanz- und der Rüstungsbranche sowie aus dem Energie- und dem Gesundheitsbereich. Zu letzterem gehört der BPA, der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste, der sich für die Altenpflegebranche stark macht. Olaf Bendlage ist der Sprecher. Kurze Jobbeschreibung.
Also Menschen, die nicht gerne mit anderen Menschen reden, sollten den Job nicht ergreifen. Also es heißt, ja, wirklich viele Klinken putzen, im Gespräch bleiben, Parteitage besuchen, Konferenzen besuchen, da trifft man sich. Ich glaube, es ist dann immer auch ein Geben und Nehmen. Auch Politik nimmt und gibt Rat und sozusagen auch Einfluss.
Aber der Hinweis ist Bendlage wichtig.
Wir können nur beraten, Gesetze selbst schreiben wir nicht.
Doch manchmal kommen sich beide Seiten doch recht nah. Beispiel der nordrhein-westfälische CDU-Bundestagsabgeordnete Rudolf Henke. Der gelernte Arzt ist nicht nur stellvertretender Vorsitzender im Gesundheitsausschuss, sondern außerdem unter anderem erster Vorsitzender im Marburger Bund. Und die Ärztegewerkschaft ist eine mächtige Interessensvertretung. Für Lobby-Control-Mitglied Deckwirt ist Henke damit
ein Diener zweier Herren, wenn er im Bundestag sitzt. Seine Unabhängigkeit steht in Frage, wenn er gleichzeitig auf der Gehaltsliste von diesem Marburger Bund steht.
Rudolf Henke selbst sieht seine Unabhängigkeit als Abgeordneter nicht eingeschränkt. Seine Erfahrungen aus der Tätigkeit in der Ärztegewerkschaft für seine Arbeit als Parlamentarier zu nutzen, komme dem Gemeinwohl zugute, teilte Henke dem SWR mit. Um mehr Licht in den Lobby-Dschungel, zumindest im Bundestag, zu bekommen, fordern unter anderem die Grünen schon lange ein sogenanntes Lobby-Register, bislang ohne Erfolg.
SWR1 der Abend. Im Regierungsviertel von Berlin sind die verschiedenen Gebäude rund um den Reichstag durch ein unterirdisches Tunnelsystem miteinander verbunden. Vorteil: Die Bundestagsabgeordneten und ihre Mitarbeiter kommen bei jedem Wetter trockenen Fußes zu ihren Terminen. Efi Seibert aus unserem Hauptstadtstudio ist mal mit runter in die Katakomben des Bundestages.
Es piept. Hier ist eine der belebtesten Tunnelkreuzungen. Links und rechts stehen Geldautomaten und ein Schuhputzgerät. Hier ist der Übergang vom Parlament zu den Abgeordnetenbüros und niemand geht langsam. Auch die grüne Renate Künast kommt gerade im Laufschritt vorbei.
Das Komischste ist eigentlich, dass man hier in Sitzungswochen zum Beispiel wie die wilde Wutz hin und her läuft, sich zwischendurch überlegt, hatte ich eigentlich irgendwann mal zwischendurch einen Mantel, wo ist meine Mappe, wo ist mein Laptop? Man muss sich immer, ich gehe jetzt rechts rum bitte, man muss sich immer ordentlich beieinander halten. Ja.
Zumindest ist es im Winter sehr praktisch für die Abgeordneten, dass sie unterirdisch kilometerweit vorwärts kommen, ohne nass zu werden oder zu frieren. Das ist auch mit ein Grund für die Tunnel. Die Parlamentarier sollten unabhängig von der Verkehrslage oder äußeren Bedingungen zu wichtigen Abstimmungen kommen können. Nebenbei bekommen Sie auch noch ein bisschen Kunst und Geschichte mit auf den Weg. Andreas Kernbach, Kurator der Kunstsammlung im Bundestag, erhofft sich dadurch positive Effekte auf die Abgeordneten, zum Beispiel mit dem Spiegelgang.
Indem hier ein Spiegelkabinett geschaffen worden ist, so dass sich jeder mehrfach spiegelt, neue Räume rechts und links vom Gang entstehen, dadurch bekommt er auf einmal Weite und Großzügigkeit.
Das ist ja schon mal keine schlechte Grundhaltung für einen Parlamentarier. Renate Künast ist mittlerweile schon zwei Tunnel weiter. Obwohl sie schon lange dabei ist, passiert es ihr auch noch, dass sie sich unterirdisch verirrt.
Ich glaube, da verlaufen sich jetzt alle. Da gibt es diesen kunstorangenen Tunnel. Da bin ich überhaupt erst zweimal durch. Jetzt mal ein paar Stufen. Und da habe ich gedacht, jetzt hast du dich schon verlaufen. War aber dann doch nicht so.
Der Tunnel hat's in sich. Man kommt sich ein bisschen vor wie in Raumschiff Enterprise. Orange Lichtbögen tauchen alles in ein unwirkliches Licht. Tut gut, findet Kurator Kernbach.
Man geht hindurch, ein- und ausatmend. Und lädt sich mit dieser Energie, die man hier bekommt, von der Sonnenenergie gewissermaßen, die diese hellgelben Torbögen ausstrahlen, mit dieser Energie wird man aufgeladen und geht durch diesen Erlebnisraum dann mit neuer Energie hinüber zum Reichstagsgebäude.
Bis dahin ist es aber noch ein ganzes Stück. Zwischendrin gibt's technische Hilfe. Ein Rollband befördert einen durch eine längere Halle, vorbei an Erinnerungsstücken aus dem alten Parlamentssitz Bonn. Hinter dem Reichstag kommt man sich dann plötzlich vor wie unter einem Kraftwerk. Überall Versorgungsrohre, Türen für Anlieferung und Entsorgung. Handwerker und Techniker mischen sich unter die Abgeordneten.
Dieser Tunnel ist eigentlich auch nie geplant gewesen als Kommunikationstunnel, aber sie haben sich den einfach erobert, sie haben den einfach genutzt. Irgendwann hat sich dann die Verwaltung dreingefügt und hat es akzeptiert, dass dies nun zu einem der meistgenutzten Tunnel geworden ist.
Die Abgeordnete Renate Künast ist mittlerweile am Ziel.
Jetzt bin ich im richtigen Haus angekommen, drücke mal diesen Fahrstuhl und dann geht's hoch zu meiner Arbeitskreissitzung.
Zurück ans Tageslicht, ins oberirdische Regierungsviertel.
Übrigens, ganz Berlin ist unterirdisch löchrig wie ein Schweizer Käse. Und wenn Sie möchten, können Sie sich die Tunnel, Bunker und Verkehrsanlagen des Berliner Untergrundes auch bei einer Führung selbst anschauen. Sehr offen, sehr modern, sehr weitläufig. So gibt sich das Viertel der Macht in Berlin direkt an der Spree. SWR-Korrespondent Frank Wahlich, das ARD-Hauptstadtstudio, in dem Sie arbeiten, das steht mittendrin. Sie kennen das Regierungsviertel in- und auswendig. Sie gehen im Reichstagsgebäude ein und aus. Hier tagt der Bundestag, hier arbeiten die Fraktionen, hier haben Bundestagspräsident und Ältestenrat ihre Büros. Welche Geschichte vom Reichstag würden Sie uns denn gerne mal erzählen?
Naja, vielleicht von diesem ganzen Komplex, was man heute nach 25 Jahren deutscher Einheit eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt, weil die Stadt ja eins geworden ist, genauso wie das Land. Aber die Konzeption, der Plan war, dass man ein Band des Bundes baut. In der Mitte der Reichstag, der seit dem 19. Jahrhundert dasteht. Und drumherum sollen die Gebäude von West-Berlin in den Ostteil der Stadt springen und wieder zurück. Das war damals richtig schlau gedacht, ist auch so geworden, ist fast fertig jetzt. Und wenn man möchte, läuft man durch Bundestagsgebäude von West-Berlin nach Ost-Berlin und von Ost-Berlin nach West-Berlin. Vor 10 Jahren war das noch richtig deutlich erkennbar. Jetzt ist die Mitte zusammengewachsen, überall neue Häuser. Und wer jetzt vorbeigeht an diesen Bundestagsgebäuden, der sieht das eigentlich gar nicht mehr, dass der Plan war, dieses Land mit diesem betongenen Band des Bundes zusammenhalten. Aber das ist politisch mittlerweile eben geschehen.
Der Reichstag wurde 1894 eingeweiht. Damals gab es noch den Kaiser in Deutschland, Kaiser Wilhelm II. Und der hielt ja gar nicht viel vom Reichstag und soll ihn als völlig verunglückte Schöpfung und abfällig als Reichsaffenhaus bezeichnet haben. Warum das denn?
Naja, der hat erstmal dieses Reichsaffenhaus vor die Stadt gestellt. Mittlerweile mitten in der Stadt, aber das war vor der Stadtmauer auf der anderen Seite des Brandenburger Tores. Und Kaiser Wilhelm II, der tat sich einfach sehr schwer mit dem Parlament, dass dort ein Haushalte beschlossen werden konnten, dass er als im Grunde letzter absolutistischer Monarch sich mit sowas wie einem Parlament abgeben musste. Und da waren auch noch Sozialdemokraten und Sozialisten drin. Aber ich glaube, in der Zeit hat er sich dran gewöhnt, denn immerhin wurden dort auch vor dem Ersten Weltkrieg die Kriegskredite bewilligt, und zwar von dem ganzen Parlament. Und der Kaiser sagte dann, jetzt würde er auch keine unterschiedlichen Parteien mehr kennen, sondern nur noch Deutschland. Letztendlich war ja auch dieses deutsche Kaiserreich für die damalige Zeit in recht moderner Stadt. Die Innenstadt von Berlin galt lange Jahre als die modernste Stadt der Welt, mit einer S-Bahn oberirdisch, mit einer U-Bahn unterirdisch. Der Kaiser liebte Autos, der Kaiser übernachtete im Hotel Adlon am Pariser Platz, nämlich auch deshalb, weil es sehr diskret war, weil der Service gut war und weil es dort Badewannen gab. In seinem Schloss unter den Linden gab es das, nämlich nicht fließendes warmes Wasser, Toiletten, Badewanne. Und vielleicht war es da auch nicht ganz so diskret.
Es gibt ein kurioses Detail aus der Geschichte des Reichstages. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude zeitweise als Geburtsstation der Charité genutzt. Es gibt bis heute Geburtsurkunden, die als Geburtsort den Reichstag angeben. Welche Anekdoten hat der Reichstag denn noch erlebt, die wir nicht so kennen?
Ja, ich glaube, die erste Überraschung in dieser neuen Bundesrepublik gab es, als der Reichstag eben zum Bundestag umgebaut werden sollte. Und siehe da, da waren noch ganz große Teile von der ursprünglichen Reichstagsarchitektur, Sandstein, Kalkstein, wunderbar bearbeitet. Das hat man dann wieder rausgeholt. Und es gab dann, damit man den Reichstag richtig schön machte, damit er was vorstellte, wurde sehr viel Kunst da reingehängt. Und es gab ein Kunstwerk von einem Konzeptkünstler. Der Konzeptkünstler Hacke, der schlug vor, wir machen in einem dieser Innenhöfe eine riesengroße Wanne, die ist leer, außer dass in der Wanne geschrieben steht mit erhobenen weißen Buchstaben der Bevölkerung. Und da soll jeder Abgeordnete aus seinem Wahlkreis ein Säckchen Erde mitbringen. Das wurde dann auch getan und viele Fotos wurden gemacht, dass der Abgeordnete aus dem Westerwaldkreis eben Westerwälder Erde mitbrachte. Dann hieß es, die Grünen hätten ein paar Hanfsamen damit reingetan. Dieses Kunstwerk wächst. Im Sommer sieht das wirklich buchstäblich aus wie Kraut und Rüben. Das ist eben Kunst, aber dazu gehört, dass man es erklärt bekommt, warum das Ganze Kunst ist.
SWR 1 der Abend. Es gibt deshalb Politik und Party. Geschichten aus der Hauptstadt.
Die deutsche Demokratie braucht sich nicht zu verstecken. Vielleicht haben sich das die beiden Architekten gedacht, die das Bundeskanzleramt entwarfen und es dann ab 1997 bauen ließen. Es ist eines der größten Regierungsgebäude der Welt geworden. 8-mal größer als das Weiße Haus in Washington und es hat insgesamt 8 Etagen. In der 2. und 3. Etage sind Technik- und Funktionsräume wie Küche, Weinkeller, Blumenkühlraum und so weiter. Und die 4. Etage, das ist die Geheimetage. SWR-Hauptstadtkorrespondent Frank Wahrlich, die interessiert uns jetzt natürlich besonders. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, normalerweise waren die Journalisten da eilig die Treppe weiter hochgetrieben oder dürfen im Aufzug auch nicht halten. Also diese Geheimetage kann man sich vorstellen wie in einem Sandwich, dort wo der Käse oder die Wurst liegt. Die ist abhörsicher, da darf nicht jeder hin. Wenn es wichtige Sachen zu besprechen gibt, dann eben hier, da kann man sicher sein, keiner kann mithören. Naja, was heißt sicher? Vielleicht die Amerikaner können mithören, die Franzosen können mithören, die Russen können mithören. Man hört das ja immer erst hinterher. Dort ist auch das Archiv untergebracht, wenn dringende Akten geholt werden müssen. Und das ist im Grunde so die Arbeitsstelle des Kanzleramtsministers, der dort Zugriff hat. Und naja, sagen wir, auch ein bisschen Macht eben in dieser 4. Etage verkörpert.
Man kann auch Führungen machen durch das Kanzleramt, also unter äußerst hohen Sicherheitsstandards. Wie viel Glück braucht man dann, um vielleicht der Kanzlerin zu begegnen?
Da braucht man, glaube ich, mehr als Glück. Das Büro der Kanzlerin ist im 6. Stock. Da gehen Führungen und Besucher nicht hin in diese Richtung. Das ist ja nicht so, dass andauernd Besuchergruppen da durchrauschen. Das ist eher selten der Fall. Dieses Kanzleramt ist eben ein Arbeitskanzleramt. Dort liegen die Akten, dort werden Entscheidungen getroffen, dort kommen über bestimmte Eingänge die einzelnen Minister, wenn die mit der Kanzlerin reden wollen. Dort finden die Kabinettssitzungen statt. Nichts für Touristen, nichts andauernd zu gucken. Aber manchmal werden wir Journalisten auch eingeladen, wenn es Pressekonferenzen gibt. Da können wir da schon mal rein. Und das ist wirklich ein beeindruckendes, modernes Gebäude aus Beton, aus Kunst, aus einer Architektur, die beeindruckt. Und die meisten politischen Besucher, die sind genau das beeindruckt von diesem Kanzleramt. Und dann wuselt dann diese nicht sehr beeindruckende, weil sehr bescheidene in ihrem Auftreten Kanzlerin dort herum. Aber genau das macht vielleicht ihre Macht aus. Die kann damit ganz genau und ganz gezielt umgehen.
Das Büro der Kanzlerin, das ist so groß wie bei anderen Leuten ein Einfamilienhaus. Es hat 142,5 Quadratmeter. Es sind 15 Schritte zum Sekretariat, 10 Schritte zu der Sitzgruppe am Fenster, sagt man. Waren Sie schon im Büro der Kanzlerin?
Ja, ich war schon im Büro, wo jetzt die Kanzlerin sitzt, wo früher der Kanzler saß, Gerhard Schröder. Der hatte ein bisschen ein offeneres Haus betrieben. Da hatte ich eben sein Arbeitszimmer gesehen, eine geschwungene weiße Betondecke, wunderbarer Ausblick auf Reichstag und auf die anderen Gebäude des Bundestages. Wenn man ein bisschen auf den Balkon geht und guckt nach rechts oder nach links, kann man bis zum Potsdamer Platz gucken, was sehr, sehr beeindruckend ist. Vor allem, wenn es dunkel ist und diese Stadt anfängt zu leuchten. Aber bei Kanzler Schröder, wahrscheinlich mag es es auch bei Angela Merkel geben, wenn man ganz hoch geht, unter das Dach im Grunde, unter dieses Flachdach, da gibt es so eine Treppe, die ausschaut wie ein Atrium. Dort konnte man manchmal sitzen, da waren Künstler, ein Musiker oder ein Literat da und gelegentlich kam auch der Kanzler dazu und machte einen auf Kultur. Das war so dieses andere Berlin als nach dem Umzug von Bonn eben in diese neue Hauptstadt. In diesem Kanzleramt kann man repräsentieren, man kann die Politiker, die Besucher beeindrucken und man muss dort arbeiten, denn wenn einem eine Akte fehlt und irgendeiner muss die ja holen, die Kanzlerin nicht selbst, sondern die schickt jemanden, da kann es passieren, dass der wirklich 20 Minuten geradeaus läuft, einmal über die Spree, um irgendeine Akte möglichst schnell herbeizubringen. Es gibt Leute, die gehen auch gar nicht mehr im Kanzleramt mittags essen, weil die Kantine so weit weg von manchen Büros ist, dass die Mittagspause zu Ende ist, wenn man dort ankommt.
Ach, warum sind dann viele Politiker trotzdem so dick? SWR1-Korrespondent Frank Wahrlich war das aus Berlin mit seinen Geschichten aus dem Bauch des Kanzleramtes. Berlin und das Viertel der Macht. Da fühlen sich auch viele Tiere heimisch, mehr als man denkt, in einer Riesenmetropole mit über 3,5 Millionen Einwohnern. Von dem Fuchs am Brandenburger Tor, der dort schon zum Inventar gehört, hat uns vorhin schon der Landauer SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler erzählt. Und auch der Bundestag hat 2000 Haustiere. Im Innenhof des Paul-Löbe-Hauses wurde ein parlamentseigener Bienenstock aufgestellt. Die Grünen-Politikerin Bärbel Höhn hat das mit einem Kollegen zusammen initiiert. Und sie träumt nun schon von einer reichen Honigernte.
Ich glaube, dass wir nächstes Jahr vielleicht so einen kleinen Wettbewerb machen. Wer hat die beste Idee, wie wir den Honig nennen sollen? Aber es ist eben auch ein Bundestagshonig.
Nur einen Steinwurf entfernt von Bärbel Höhns Büro blickt Herbert Lohner vom BUND kritisch auf ein paar Bäume, die entlang der Spreepromenade einen ziemlich kümmerlichen Eindruck machen und die es so nur im Berliner Regierungsviertel gibt.
Sogenannte Spreeeichen. Und zwar haben die Planer damals beschlossen, dass hier rund ums Parlament Sumpfeichen gepflanzt werden sollen. Vielleicht dachte man Spree und Sumpf, das passt zusammen. Aber die Politik dachte genau das nicht. Das weckt ja Assoziationen, also politische. Und daraufhin wurde dieser Name Spreeeiche kreiert.
Das Problem, die Spree fließt in Berlin schon lange nicht mehr an sumpfigen Ufern entlang. Und so sorgt die urheberrechtlich geschützte Idee des Architekten, hier Spreeeichen anzupflanzen, für ständige Zusatzkosten in der Staatskasse.
Sie sterben kontinuierlich ab und es müssen jährlich Nachpflanzungen erfolgen. Also ein furchtbares Symbol für Nachhaltigkeit sind sie nicht.
Wenig nachhaltig im Naturschutzsinne war auch die Aktion Mehlschwalbe am Reichstagsgebäude.
Vor einigen Jahren gab es eine Klage der Reichstagsverwaltung von Herrn Lammert, dass die Schwalben zu viel Kot produzieren, die in den Fassaden und vor allem im rückwärtigen Eingang, durch den die Kanzlerin marschiert. Die Konsequenz war, dass es eine Ausnahmegenehmigung gab, diese Schwalbennester zu entfernen. Diese Schwalbenart, die steht unter Naturschutz und es war eine der größten Kolonien mit 45 Brutpaaren.
Nun gibt es laut BUND dort nur noch 3 Brutpaare. Für Lohner auch im übertragenen Sinne schade.
Es ist letztlich ja auch so, dass dieses Verfassungsorgan auch darüber wachen soll, dass unsere Lebensgrundlagen in Natur und Umwelt erhalten werden sollen. Aber die Lebensgrundlagen sollten vielleicht dem Verfassungsorgan nicht zu nahe kommen.
Der Bundestagsfuchs schnürt trotzdem weiter ungerührt durchs Regierungsviertel. Und nicht weit entfernt beherbergt der Park des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue ein Wildtier, das in Berlin und Brandenburg sonst noch nie nachgewiesen wurde.
Eine Flechtenwanze. Das ist ein ganz kleines Tier, nur 2 Millimeter groß und lebt räuberisch. Und ist nun das erste Mal beim Bundespräsidenten eben im Garten erfasst worden.
Und zwar bei einem sogenannten Bioblitz im vergangenen Jahr, berichtet Anke Hoffmann vom Museum für Naturkunde.
Bioblitz, also eine Fangaktion über 24 Stunden. Wir haben eben Lebendfallen aufgestellt über eine Nacht.
Und dabei kam heraus, neben der räuberischen Flechtenwanze und all den anderen Tieren, die die Gärtner in Bellevue sowieso immer wieder sehen, also Fuchs, Marder, Waschbär, Igel, Eichhörnchen und Kaninchen, hat das Staatsoberhaupt Joachim Gauck vor allem jede Menge Mäuse im Garten.
Das war eben die Gelbhalsmaus und die Brandmaus. Das sind jetzt keine besonderen Mäuse, man würde sie auch woanders in Berlin fangen, aber diese Häufigkeit war eben sehr erstaunlich und die Gärtner haben das nicht so gerne gesehen, dass ich sie auch wieder freigelassen habe.
Denn sie wurden ja nur gezählt, ebenso wie 2 Fledermaus und 23 Vogelarten, sowie viele unterschiedliche Käfer, Fliegen und Schmetterlinge.
Das war der Podcast von SWR1 der Abend mit Silke Wolfgramm.